Und er bekommt einen Lohn von, ich glaube, 120 Euro für eine Halbtagsstelle.
Und wir merken schlichtweg jeden Tag, wie unfair das Leben für den Menschen mit Schwerbehinderung ist. Das sind einfach Banalitäten, das sind eben die, ich bin ganz offen, nur mit Umsetzen funktioniert Inklusion im ersten Arbeitsmarkt, sonst geht's halt nicht. Und übrigens, wenn im Leben des Schwerbehinderten, in der Biografie des Schwerbehinderten seine Leistung nachlässt und er dann für dich nicht mehr die Arbeit erbringen kann, dann musst du dich übrigens selber drum kümmern, den Mitarbeiter wieder loszuwerden. Und Klammer auf, da muss man Rechtsanwalt einschalten und klagen und hin und her, weil das völlig schwierig ist. Habe ich alles schon selber erlebt in meiner Karriere.
Herzlich willkommen bei Hello Heroes, dem Podcast für Inklusion, Vielfalt und echte Lebensgeschichten. Hier spricht Anushka Bayer mit inspirierenden Gästen, die bewegen, berühren und neue Perspektiven eröffnen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Mein heutiger Gast ist Max Luscher. Er ist Unternehmer, Hotelier und Vater von 3 Kindern. Nach vielen Jahren in der internationalen Luxushotellerie, in der Beratung bei KPMG und als CEO von B&B Hotels, wo er das Unternehmen von rund 70 auf etwa 250 Hotels entwickelte, ist er heute wieder dort angekommen, wo alles begann, in der Gastronomie. Geprägt durch seine persönliche Familiengeschichte ist Inklusion für Max nicht nur ein Schlagwort, sondern eine echte Herzensangelegenheit. Er ist Gründer von Coffee, Brownies and Downies und zeigt, wie wirtschaftlicher Erfolg und Menschlichkeit zusammengehen können. Ich bin unheimlich gespannt auf das, was Max uns erzählen wird und heiße ihn ganz, ganz herzlich willkommen. Hi, lieber Max.
Ja, Anushka, guten Morgen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich fühle mich absolut geehrt.
Ich freue mich auch so sehr, dass du da bist. Wir sind jetzt hier am Wochenende. Wir haben beide unsere Familien und unsere Unternehmen. Und ich finde es großartig, weil ich denke mal, Coffee, Brownies and Downies ist ja auch was ganz Besonderes. Erzähl doch mal, was das bedeutet.
Nein, mache ich sehr gerne. Also Coffee, Brownies and Downies ist tatsächlich der erste privatwirtschaftliche Arbeitgeber in Hessen, wenn nicht ganz Deutschland, der Inklusion als Geschäftsmodell in der Gastronomie betreiben möchte. Wo kommen wir her? Wir kommen aus einer Situation, wo es eigentlich keine Arbeitsplätze für Menschen mit Schwerbehinderung in der freien Wirtschaft gibt, aber gleichzeitig der Staat Förderprogramme aufgebaut hat, um das zu unterstützen. Einerseits müssen Unternehmen Strafzahlungen leisten, wenn sie keine Schwerbehinderten einstellen. Auf der anderen Seite gibt es keine Privatwirtschaftler, die das tun. Zudem haben wir viele gastronomische Betriebe gesehen, die dann aber eher gemeinnützig orientiert sind. Das finden wir super, dass es die gibt, die Arbeitsplätze für Schwerbehinderte schaffen. Auf der anderen Seite glauben wir, dass wenn wir Inklusion wirklich im Herzen der Gesellschaft haben wollen, muss es ganz normal werden. Dann müssen es Privatwirtschaftler machen, dann müssen es Kleinunternehmer machen, Mittelständler machen, Großunternehmen machen. Und es muss schlichtweg auch gut gemacht sein. Wir wollen Inklusion auch aus der Schmuddelecke rausholen und haben uns eben ein Konzept entwickelt über Jahre hinweg. Ein wirklich hochwertiges Produkt. Man kommt rein, es hängen Sofas von der Decke, wir haben Zugabteilsitze, eine Sofalandschaft, runde Sitzecken. Runde Ecken macht ja keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Ja. Gleichzeitig eine gute gastronomische Leistung. Also bei uns schmeckt es wirklich gut. Ist natürlich keine Sterneküche, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir haben aber Rezepte von Sterneköchen, die wir jederzeit versuchen, sehr gut nachzukochen. Und wir punkten eben mit dem Premium-Service Herzenswärme durch unser inklusives Team aus Menschen mit und ohne Schwerbehinderung. 11 Köpfe, in Anführungszeichen, haben wir da einstellen können, beziehungsweise halten die Plätze dafür bereit und sind super zufrieden. Laden läuft seit einem halben Jahr. Wir sind scheinbar das bestbewertetste Gastronomiekonzept im ganzen Rhein-Main-Gebiet mit 4,8, 4,9 von 5 bei Google. Die Mitarbeiter sind happy und wir wollen zeigen, dass wir es als wirtschaftlich profitables Unternehmen etablieren können. Und das wäre dann die Quadratur des Kreises. Das gab es noch nie.
Du hast es gerade einmal angesprochen. Also ich glaube, es gibt 300.000 Menschen mit Behinderungen, die in den Werkstätten in Deutschland arbeiten. Das ist ja der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, nicht wahr? Die kommen da so auch nicht raus. Also mein Sohn ist ja auch schwerbehindert, ist 23 Jahre alt und arbeitet in einer solchen und ist erstmal inhaltlich ja ziemlich unterfordert und wird nicht dort abgeholt, wo er eigentlich ist. Und er bekommt einen Lohn von, ich glaube, 120 Euro für eine Halbtagsstelle. Das heißt, die Menschen, die sind ja per se von der Grundsicherung abhängig. Die werden ja arm gehalten, richtig?
Also ich finde das Thema wirklich spannend, darüber zu diskutieren. Und mir ist ganz wichtig, also ich möchte kein Werkstatt-Bashing betreiben, insbesondere gegenüber den Menschen, die dort arbeiten, nicht? Weil da Menschen sind, die ihre Karriere dafür quasi aufwenden, anderen Leuten zu helfen. Und das finde ich erstmal absolut legendär. Ja, also wir brauchen mehr von diesen Menschen. Ich glaube durchaus, dass wir über System diskutieren müssen. Und da sagen ja selbst Fachleute, dass wir den UN-Menschenrechtskonventionen nicht entsprechen mit unserem Werkstättenkonzept an sich, weil die Werkstätten nur ein Teil des Ganzen sein können, am Schluss eher eine Separierung sind als tatsächlich eine Inklusion. Denn in Menschen, also in Werkstätten arbeiten ja bis auf die Betreuer keine Menschen ohne Schwerbehinderung. Das heißt, es sind keine Inklusionsteams im eigentlichen Sinne. Es findet zu wenig im Herzen der Gesellschaft statt. Ja, viele Werkstätten sind eher am Rande der Gesellschaft. Ne, die Mitarbeiter, also die ja, Beschäftigten heißt es ja dort, werden abgeholt, werden hingebracht, strukturiert, dort der Tag verbracht. Manchmal sehr sinnvoll, manchmal weniger sinnvoll. Und wir haben schlichtweg als Gesellschaft eigentlich den Zugang zu Menschen und die Begegnung mit Menschen mit Schwerbehinderung schlichtweg verlernt. Ich würde aber einen Ticken vorher anfangen. Also das Konzept der Werkstätten basiert ja nach meinen Recherchen unter anderem auf der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs, Euthanasie. Und es wurde dieser geschützte Rahmen eben entwickelt. Es gab ja auch eine Folge zu den Bethel-Werkstätten, die ich total spannend fand, wo man einfach einerseits sicherstellen wollte, dass man einen geschützten Rahmen hat, auf der anderen Seite eben, ich sage mal, ein Heranführen an den ersten Arbeitsmarkt durch Sozialpädagogen, Sonderpädagogen und so weiter. Ich glaube aber tatsächlich, dass da zum Teil schon ein gewisser Dissens liegt, der dazu führt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Und das ist so ein bisschen eine Fundamentalkritik an Deutschland. Achtung, dafür bin ich mittlerweile bekannt und ich bin kein Reichsbürger oder sowas. Ich würde die Blaue Partei auch nie wählen. Die ist mir völlig zuwider. Aber was meine ich damit? Wir Deutschen denken immer, dass wir schaffen, durch länger Nachdenken eine ethisch-moralisch bessere Idee zu entwickeln, eine bessere Regel zu entwickeln, ein besseres Konzept zu entwickeln, Klammer auf, gegenüber allen anderen Menschen in der Welt und anderen Ländern. Und da machen wir uns total unbeliebt, auch international, die letzten Jahre, Klammer zu. Und das führt dazu, dass es am Schluss nicht funktioniert. Denn Ziel ist ja tatsächlich Inklusion im ersten Arbeitsmarkt. Und wir schaffen es nicht, wenn wir aus Schwerbehinderung ein Sonderthema von Sonder- und Sozialpädagogen machen. Und wie gesagt, es ist kein Bashing gegenüber Menschen, die diesen Job leisten. Da habe ich höchsten Respekt vor. Aber wir haben dadurch, ne, also ich sage es jetzt mal sehr flapsig, Sonderthema, Sonderpädagoge, ab ins Gewerbegebiet, die Werkstatt kümmert sich drum, Thema erledigt. Und das führt dazu, dass wir Inklusion in Deutschland gar nicht mehr sehen, wahrnehmen und Menschen mit Schwerbehinderung schlichtweg auch nicht mehr begegnen. Wenn ich auf Kongressen und Konferenzen, Veranstaltungen zu diesem Thema spreche, bitte ich meistens alle mal aufzustehen. Da war ich vor kurzem Kongress, über 1000 Leute stehen alle. Und dann frage ich, ne, so ein bisschen dann immer hinsetzen, wer denn Menschen mit Schwerbehinderung nicht kennt. Und dann ist immer die Frage erstmal, sind sie im Familienkreis, bitte hinsetzen. Sind die Menschen im Laufe ihres Lebens schwerbehindert geworden, bitte hinsetzen. Und am Schluss eben, und wer kennt denn wirklich Menschen aus der normalen Arbeit, Kunde, Chef, Kollege, wie auch immer, die schwerbehindert sind? Da stehen am Schluss 1% der Leute, manchmal gar keine Leute mehr. Und das zeigt eben, wir haben die Schwerbehinderten einfach schlichtweg aus unserem Alltag rausstrukturiert, weil wir dachten, es sei die bessere Lösung für alle Beteiligte. Ist es aber eben nicht. Ich glaube, wir müssen das Thema Inklusion wirklich zurück ins Herzen der Gesellschaft holen. Ja, der Staat hat auch gute Förderprogramme aufgesetzt. Wir sagen auch ganz offensiv, wir haben uns damit beschäftigt, wie die funktionieren. Wir kriegen von unseren rund 650.000 Euro Gesamtinvest rund die Hälfte wieder, haben auch die Förderzusagen mittlerweile erhalten und das Geld ist auch geflossen. Klammer auf, ist immer noch auch viel privates Geld drin und hier sitzt jetzt kein Multimillionär, der einfach zu viel hat, sondern wir haben wirklich einen Teil quasi des Ersparten auf die Seite gelegt, gesagt, wir wollen das machen, mein Geschäftspartner und ich, und finden das richtig und haben uns jeweils die Freigaben der Frauen geholt im Sinne von Stätzelein, hier ist die Rente, die ist hiermit weg, ja, weil wir glauben, dass das Richtige ist. Wir wollen schlichtweg auch zeigen, dass man der öffentlichen Hand da vertrauen kann, dass man den Förderrichtlinien trauen kann, dass die da sind. Und es ist ja schon ein ein Zeichen, ein Armutszeichen, wenn wir im Jahr 2025, 2026, seit einem halben Jahr offen, tatsächlich die Ersten scheinbar sind, die das so machen.
Erstaunlich. Wie könnte es denn einfacher sein für Unternehmen, Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen?
Das ist eine heikle Diskussion und da laufe ich immer Gefahr, mich noch unbeliebter zu machen, wie ich sowieso schon bin. Tatsächlich ist die nackte Wahrheit, und die klingt erst erschreckend, ich ordne es dann aber gerne wieder ein, tatsächlich ist es wieder dieser ethisch-moralische richtige Ansatz von uns, die bessere Regel zu entwickeln. Und zwar es ist der besondere Kündigungsschutz für Menschen mit Schwerbehinderung. Ich habe, wie du sagtest, als Hotelkette mitarbeiten dürfen in einer hohen verantwortlichen Position viele Jahre. Ich war im Vorstand des Hotelverbands. Also ich glaube, ich kenne mich in der Privatwirtschaft gut aus. Und meine Erfahrung genauso aus allen Gesprächen mit Unternehmern, insbesondere Mittelständlern und kleineren Unternehmen, ja, ein bisschen weniger Großunternehmen, wo Dinge dann auch, ich sag mal, organisiert werden können und dann nicht so ins Gewicht fallen, ist schlichtweg der besondere Kündigungsschutz der Grund, warum Mitarbeiter oder Bewerber mit Schwerbehinderung einfach schlichtweg von Anfang an im Bewerbungsprozess ignoriert werden. Warum? Ich komme eben mit dem Beispiel des Kleinunternehmers. Also nehmen wir mal einen Friseur. Friseur, zwei, drei Mitarbeiter, der Inhaber arbeitet selber und bräuchte jemanden für 25 Stunden die Woche, der da ist, die Tür aufmacht, Jacken abnimmt, Leute willkommen heißt, ein Getränk serviert, sauber macht, Haare wäscht und so weiter. Einfach, ne, ich sag mal, Hilfstätigkeiten, die viele Menschen mit Schwerbehinderung machen können, die in Werkstätten sind. Nicht alle. Und deswegen werden wir immer einen Rahmen, wie auch Werkstätten brauchen oder eine Organisation. Aber sehr viele können durchaus das tun. Im Moment ist quasi der neumodische Pitch der Werkstätten, wenn man es so nennen will, die kommen her zu dir, zu deinem Friseur oder meinem Friseurstudio an der Stelle und sagen, Max, hör zu, hier ist der Mitarbeiter, der kostet dich, ich sage jetzt mal, rund 2.000 oder 1.800 Euro für die 25 Stunden. Das sind jetzt erfundene Zahlen, aber in etwa stimmen sie. Du kriegst Förderung, du musst dich aber quasi selber drum kümmern, um die Förderung. Das ist übrigens höllisch kompliziert. Wir wissen selber nicht genau, welcher Fördertopf gerade am besten greift. Good luck an der Stelle. Und wenn du Förderung bekommst, ist nach viel Administration, kriegst du viel des Geldes sofort dann quasi zurück nach der Lohnzahlung, aber manches auch erst ein halbes Jahr später, der besondere Aufwand, den man noch erstattet bekommt. Und gleichzeitig bedeutet es, dass wenn also der Mitarbeiter transferiert dann zu dir rüber in den ersten Arbeitsmarkt, wir haben ja Inklusion definiert als Sozialstaat, als sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, und das ist tatsächlich einer der Fehler an meiner, wie ich glaube. Und übrigens, wenn im Leben des Schwerbehinderten, in der Biografie des Schwerbehinderten seine Leistung nachlässt und er dann für dich nicht mehr die Arbeit erbringen kann, dann musst du dich übrigens selber drum kümmern, den Mitarbeiter wieder loszuwerden. In Klammer auf, da muss man Rechtsanwalt einschalten und klagen und hin und her, weil das völlig schwierig ist, habe ich alles schon selber erlebt in meiner Karriere. Und das ist quasi ein drohendes Insolvenzrisiko für dich als Kleinunternehmer. Ja, weil, hey, kleiner Friseur, der verdient nicht so viel Geld, dass er da sagen kann, jawohl, ich lege mal 3.000 Euro für einen Rechtsanwalt auf die Seite und ich kann mich um so Themen kümmern. Am Schluss, ne, wie gesagt, am Schluss, die Förderhöhe ist gut, also man kriegt bis zu rund 75% plus minus, je nach Situation, des Mindestlohns vom Staat wieder zurück, deswegen, das ist okay, aber Bürokratie viel zu komplex. Thema Nummer 2, die Zahlungen teilweise viel zu spät und mit zu wenig Sicherheit dabei. Und Thema 3, eben dieses, ich sag mal, drohende Insolvenzrisiko, wissend ob der Erwerbsbiografie, der durchschnittlichen Erwerbsbiografie von Menschen mit Schwerbehinderung. Und das macht niemand mit. Wenn der Pitch aber andersrum wäre, da kommt jemand her von der Werkstatt und sagt, hey, wir haben jemanden 25 Stunden die Woche, du zahlst effektiv nur 350 Euro direkt an den Mitarbeiter, hier ist die Kontenverbindung. Wenn es nicht funktioniert, dann melde dich, dann helfen wir dir. Wenn es gar nicht funktioniert, nehmen wir den Mitarbeiter zurück und finden einen anderen Job für ihn, vielleicht dann in der Werkstatt oder wie auch immer, wenn er älter geworden ist. Dann wird plötzlich ein Schuh draus. Dann macht's jeder. Ja, dann kann es der Bäcker, der Metzger, der Blumenladen, jeder kann es dann an der Stelle machen. Deswegen hier eine kleine Skizzierung, an was es dann tatsächlich so ein bisschen methodisch scheitert. Aber ganz viel scheitert tatsächlich daran, dass wir Menschen ohne Schwerbehinderung schlichtweg nicht mehr wissen, wie wir mit Menschen mit Schwerbehinderung umgehen müssen. Ich habe das ganz oft gesehen in Situationen, wo Mitarbeiter von uns davor im Praktikum waren, in einem Hotel, in einem Restaurant. Ich bin dann hingegangen und da wird einfach nicht verstanden, wie ich Mitarbeiter mit Schwerbehinderung einsetzen muss. Also ich muss quasi dem Kellner in einem Restaurant, der normalerweise ständig sich selbst optimieren muss, im Sinne von nie leerlaufen, an alles gleichzeitig denken, immer was mitnehmen, immer alles gleichzeitig, dem muss ich beibringen, hey, nein, du musst den Mitarbeiter mit Schwerbehinderung in den Vordergrund schieben und gucken, was der machen kann, das ihm machen lassen und da außen rum arbeiten. Und das sind zwei ganz verschiedene Arbeitsansätze, die man den Mitarbeitern dann beibringen muss. Und das ist oftmals in der Hektik ohne die Erfahrung überhaupt nicht möglich.
Okay, das heißt, man braucht unheimlich viel Toleranz. Du musst es ja auch lernen, du musst ein Feingefühl haben, dass auch der Mensch mit Behinderung sich da nicht schnell überfordert fühlt, wahrscheinlich.
Korrekt, ja.
Und insofern fängt es ja eigentlich doch viel früher an. Also nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch in den Schulen.
Es fängt im Kindergarten an.
Inklusion, Kindergarten und davor, würde ich mal sagen, erstmal auch zu Hause.
Ja, total.
In den Eltern, in den Familien. Wie gehe ich damit um? Also ich glaube, ich habe das Gefühl, wir öffnen uns immer mehr für diese Themen. Wir beide, du und ich, wir sind Eltern von jeweils einem Sohn mit Behinderung. Wir sind dadurch ganz anders sensibilisiert. Stell dir vor, Menschen, die damit überhaupt keine Berührung haben. Ja? Wie kann es denn gelingen, dass wir sie dafür interessieren und öffnen?
Ich würde folgenden Weg vorschlagen. Und wir sind gerade an einem Punkt angekommen, dein Podcast. Ich habe mir sehr viele Folgen reingebinged. Super spannend, danke dafür. Es gibt ja auch andere, wie beispielsweise uns. Also wir sind gerade heute Morgen, es ist Sonntag früh. Wir sind auf tagesschau.de. mit einem Beitrag von uns. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ja, wir waren schon im Hessenfernsehen, auf RTL, NTV und so weiter. Also wir sind gerade, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, am Punkt zwischen Call for Action oder ja, aber noch nicht bei der Action. Ja, also wir stehen da gerade irgendwo dazwischen. Beispielsweise das Hotel Anna Sophie, der Wirt-Gruppe in Künzelsau, hat den Special Award Hotelier des Jahres vor 2 Jahren gewonnen, meines Wissens nach war das vor 2 Jahren. Also wir sind, Aufmerksamkeit ist jetzt da, wird mehr, aber die Action im Sinne von alle machen mit, da sind wir noch lange nicht. Ich würde einen längeren Weg empfehlen, denn haurup geht da gar nichts, da verliert man die Menschen. Ich würde das Familiäre mal ein bisschen außen vor gelassen, da muss man auch viel machen, aber schauen wir uns die Kindergärten an. Da funktioniert oftmals Inklusion noch. Also bei uns hier in Oberursel gibt es integrative Kindergärten. Das sind tatsächlich die beliebtesten Kindergärten von allen mit den längsten Warteschlangen, weil dort quasi die Eltern noch sagen, hey, das ist doch toll, wenn die Kinder alle zusammen hin und her und so weiter. Das geht dann aber bei den Schulen massiv auseinander. Ja, warum? Wir setzen ja diese Forderung der UNO überhaupt nicht um, dass inklusiv beschult wird. Ja? Und ja. Unser Sohn geht hier auf eine Förderschule, die wurde witzigerweise erst vor 5 bis 10 Jahren neu gebaut. Also insofern sind wir froh, dass er eine neue Schule ist und alles funktioniert hin und her. Ja, auch er wird da völlig unterfordert, ja, weil irgendwie wir deutschen Sozialpädagogen, in Anführungszeichen, wie gesagt, kein Bashing, aber noch gar nicht verstanden haben, dass auch ein gewisses Maß der Forderung zur Förderung gehört. Ja, also wenn ich unseren Sohn nicht fordere, dass er Hausaufgaben macht, dann macht er keine. Dann daddelt er auf dem Handy rum. Das heißt, das findet viel zu wenig statt. Aber es ist
auch ein Recht darauf. Das ist auch eine Form von Inklusion. Er hat ein Recht darauf.
Er hat ein Recht darauf, dass wir ihm in den Arsch treten.
Genau.
Ja. Bett, ja. Und das wird in der, wie gesagt, ich will niemanden bashen, aber das wird oftmals in dieser Blase vergessen. So. Aber was will ich denn sagen? Das ist keine Inklusion. Hätte ich lieber, dass mein Sohn auf eine normale Schule geht und wir haben uns mal umgetan, ne, weil, wie gesagt, er ist unterfordert. Gibt es andere Schulen? Es gibt keine anderen Schulen. Wir haben uns Privatschulen angeschaut, hoch und runter. Hey, im besten Fall geht er da mit einem Teilhabeassistenten hin. Die sind da völlige Outcaster dann. Natürlich sagt die öffentliche Hand, oh, wir haben nicht genügend Lehrkräfte hin und her und Sozialpädagogen. Naja, wenn wir das gesamte System umbauen würden, dann wären die Leute ja auch da. Aber im Moment sind sie in Werkstätten beschäftigt. Insofern kann man die ja auch in die Schule transferieren. Also ich würde dort anfangen. Ich würde im Kindergarten Kindergarten anfangen und dann in den Grundschulen und dann sukzessive, weil das dauert dann ja immer, bis die Leute älter werden, danach an die weiterführenden Schulen gehen und danach an den Arbeitsmarkt gehen. Das heißt, ich würde eine Revolution von unten empfehlen und tatsächlich Revolution, nicht Evolution, weil sonst kriegen wir es nicht hin, weil die Bürokratie sich sonst selber auffrisst. Das ist einfach das System der Bürokratie. Wir müssen jetzt anfangen, die Struktur zu schaffen, dass jetzt alle Grundschulen Inklusion machen. Danach Stufe 2, alle weiterführenden Schulen Inklusion machen und wir darauf vorbereitet sind. Und jetzt die Programme entwickeln, dass in 4 bis 10 Jahren, wann das immer soweit ist, tatsächlich auch im Arbeitsmarkt Inklusion stattfinden kann. Und das Gute ist, auf dieser Reise haben wir als Gesellschaft die Möglichkeit, schon mal in Teilen 4 bis 10 Jahre lang einfach schon mal Menschen mit Schwerbehinderungen mitzubekommen. Ja, in Sportvereinen, Inklusion und so weiter und so weiter. Ich glaube, man muss unten anfangen, Schritt für Schritt gehen an der Stelle, weil wie gesagt, das Geld ist im System da. Es geht nicht darum, mehr Geld auszugeben dafür. Also ne, wir haben Förderungen bekommen, die sind da, sind gut. Die nutzt bloß niemand, weil es viel zu kompliziert ist. Vielleicht ein Beispiel für unseren Kaffeebetrieb. Wir mussten die Leistungen alle europaweit ausschreiben, weil wir Staatshilfe bekommen. Das geht nicht. Wir können, also haben wir gemacht, ja, war höllisch aufwendig. Also ich witzel immer zwischen meinem Kollegen Roland Pratzhaft, beste Grüße an der Stelle, und mir. Wir haben zusammen, glaube ich, 5 Berufsabschlüsse und Studienabschlüsse und selbst wir mussten knabbern und wir wollen jetzt hier nicht aufschneiden, aber einfach so in Verhältnis mal zu setzen. Das ist nicht leistbar für ein kleines Unternehmen oder einen Mittelständler, das so zu tun. Die Notwendigkeit verstehe ich natürlich, dass nicht gemauschelt wird, aber da gibt es auch andere Wege, das zu klären. Und deswegen schaffen es manchmal halt Großunternehmen besser, weil ich sag mal, ein Siemens hat natürlich irgendwie Inklusionsbeauftragte, da sind Gelder da und da können so Dinge dann auch stattfinden. Aber dann kriegen wir Inklusion im Herzen der Gesellschaft nicht.
Verstehe. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen zurückspulen an ungefähr die Stelle, wo du, sagen wir mal, auf dem Höhepunkt so deiner Karriere warst, deiner Hotelkarriere, deiner Managementkarriere und Unternehmensberaterkarriere. Du hast deinen Sohn zu Hause. Wie ist dieses Gefühl entstanden, dass du da etwas machen musst?
Also ob ich jemals auf einem Höhepunkt meiner Karriere war, weiß ich gar nicht. Ich fühle mich eigentlich immer ziemlich gut dabei, aber Spaß beiseite. Ich sag's mal so, wir haben Zwillingsjungs, einer davon ist schwerbehindert. Und wir merken schlichtweg jeden Tag, wie unfair das Leben für den Menschen mit Schwerbehinderung ist. Das sind einfach Banalitäten, das sind eben die schulischen Themen. Mein Sohn mit Schwerbehinderung hat eine halbseitige Körperlähmung, das passt auch alles. Ne? Wir waren gestern bei der Eintracht im Stadion und so weiter. Das ist ein ganz normaler Junge, wenn du ihn so siehst, aber kann halt seinen rechten Arm nicht bewegen, hat eine Schiene am Fuß, macht zum Beispiel Fechten und so weiter. Also ganz, ganz normaler Junge im Endeffekt. Aber der hat, wie gesagt, keinen nicht schwerbehinderten Freund. Wo soll er den kennenlernen? Der ist immer nur unter seinesgleichen und ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, weil ich ja auch meinen Sohn gar nicht abwerte. Das ist einfach, wir merken es jeden Tag und je älter er wird, dann sind es Dinge, die wir uns echt überlegen, wird er später mal eine Ausbildung irgendwo machen können. Der wird alles hinbekommen. Ja, der hat alles hinbekommen. Er kann laufen, er kann reden, er kann schreiben. Hat ein Top-Zeugnis gerade, Halbjahreszeugnis heimgebracht, Notendurchschnitt 2,0 oder 1 oder sowas. Also super, der wird es alles können, aber wird er eine Chance bekommen? Und deswegen ist es tatsächlich auch mit unserem Café-Konzept und jeder kann bei uns Franchise-Nehmer werden, der da mitmachen möchte.
Das ist sehr interessant, können wir später auf jeden Fall nochmal drauf.
Ja, weitertragen ist, es ist natürlich auch was brutal Egoistisches vom Roland, meinem Geschäftspartner und mir, der ja auch einen schwerbehinderten Sohn hat, dass wir schlichtweg hoffen, dass wenn wir gerade Arbeitsplätze für rund 11 Menschen schaffen und geschaffen haben, dass vielleicht andere die Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen werden für unsere Kinder, wenn die nicht im Café mitarbeiten wollen. Weil ehrlicherweise, bloß weil du schwerbehindert bist, kann es ja auch nicht sein, dass du dann irgendwie, es gibt nur einen Job, den musst du machen, das war's.
Kann man bei euch eine Ausbildung machen?
Tatsächlich sind wir an dem Punkt noch nicht. Ich habe zwar einen Ausbilderschein, unsere Betriebsleiterin hat auch einen, aber wir haben uns einfach jetzt mal schlichtweg als Ziel gesetzt, im ersten Schritt unser Café stabil, ne, auch profitabel dann hinzustellen. Das ist schon, wie gesagt, die Quadratur des Kreises. Und es ist tatsächlich dann auch, wenn man so ein bisschen die Herangehensweise sich anschaut, wieder auch eine sehr nicht deutsche Herangehensweise, weil wir wollen nur 80% richtig machen, nicht die 150%. Das heißt, wir sind nicht bio, wir sind nicht vegan, wir sind nicht, ich sage jetzt mal, nachhaltiger wie alle anderen, wir sind nicht regional, wir sind nicht, sondern wir wollen einen Inklusionsbetrieb, Kaffee, Tagesbar hinbekommen, Fokus, Inklusion, Menschen, Jobs, Mindestlohn, erster Arbeitsmarkt, unbefristet. Und alle anderen Themen blenden wir erstmal aus und schauen, ob wir uns später vielleicht darum kümmern können.
Wie ist das, wenn man bei euch reinkommt? Also wenn ich jetzt die Augen schließe und mir vorstelle, ich komme jetzt in euer Café. Wie würdest du es beschreiben? Ist da eine besondere Stimmung?
Also das ist das, was wir immer wieder auch auf den Kommentaren bekommen. Eine, glaube ich, Nicole hieß sie, hat es geschrieben, hast den schlechten Tag, bist mit dem falschen Fuß aufgestanden, geh frühstücken in Coffee Brownies and Downies. Du wirst fröhlich begrüßt, die Leute sind froh, dass du da bist. Du kriegst eine Premium-Service, Herzlichkeit, Herzenswärme, Menschlichkeit mit. Wir hoffen, dass es auch sehr schön ist. Ne? Jeder kann sich die Videos dazu anschauen. Ich glaube, es ist sehr gelungen. Tolle Interior-Designerin. Und witzigerweise, das ist auch ein Grund, warum viele gemeinnützige Organisationen, die Gastronomie betreiben, nicht so erfolgreich sind. Weil tatsächlich Interior-Design-Kosten, Planungskosten nicht förderfähig sind. Und wenn ich dann, das hat schon auch einen Grund, ja, und zwar einen Grund mit Planungskosten, Beraterkosten kann ich Schindluder betreiben. Ja, können irgendwelche Leute, hey, meine Schwester macht die Planung und kostet halt 10.000 Euro mehr und kann sie nochmal abrechnen. Da kann man mauscheln, ja, deswegen will der Staat das nicht erstatten. Da wird dann auch plötzlich, ich sag mal, von Café von, ich sag mal, Invest 300.000 zu 100.000 geplant, kann ja auch keinen Sinn machen. Aber wozu führt es? Es führt dazu, dass Gemeinnützige, die ja kein Eigenkapital haben, in Anführungszeichen, oder sich schwer tun, Eigenkapital einzuwerben, dann die Herausforderung haben, dass sie sich sowas dann nicht mehr leisten können. Und am Schluss werden es halt eher neu funktional eingerichtete Räume, oftmals auch in falschen Lagen, ja, weil die Lage. Konrad Hilton, Hotellerie, Gastronomie ist ganz wichtig. Wir sind mitten, Fußgängerzone, Oberursel direkt an der Kreuzung. Die ist nicht riesig, aber auch da ist die Lage wichtig, weil eben die richtige Lage mehr Miete kostet, wie die Leerstandslage zweimal um die Ecke gelaufen. Zweimal um die Ecke gelaufen, kommen halt die Gäste nicht. Deswegen glauben wir, wir müssen betriebswirtschaftlicher an Themen herangehen. Ich glaube, dass, wir sehen es ja auch jeden Tag in der Presse, jeder weiß es ja auch und spürt es auch, wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass der Sozialstaat alle Dinge finanziell leisten kann. Ja? Wir können diesem, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, Beliefssystem, dass wir Probleme mit Geld zuschütten, das wird nicht mehr funktionieren, das Geld ist nicht mehr da. Es hat auch nicht dazu geführt, dass Dinge strukturell wirklich besser werden, sondern wir brauchen mehr Systeme, die sich selber tragen. Ja, betriebswirtschaftlich bedeutet ja nicht für uns, dass mein Geschäftspartner und ich uns hier die Taschen voll machen. Hey, wir haben uns, glaube ich, zweimal einen Minijobgehalt ausgezahlt, weil wir uns halt irgendwie anmelden mussten oder wie auch immer und machen den Rest quasi natürlich nicht ehrenamtlich, weil wir sind ja Gesellschaft und Geschäftsführer der Gesellschaft, aber bezahlen uns da nichts dafür. Und am Ende des Jahres, schauen mal, ne, wir hoffen natürlich schon, wie gesagt, dass irgendwann mal profitabel wird. Aber denn dann, das sind ja auch keine, also wir müssen selbsttragende Systeme schaffen. Und selbsttragende Systeme kriegen wir immer nur dann hin, wenn eine gewisse betriebswirtschaftliche Grundorientierung mehr dabei ist. Aber gleichzeitig auch, bin ich ganz offen, brauchen wir von Call to Action schlichtweg die Deutschen alle, die mehr mitmachen. Da kann ich ein Beispiel nennen. Wir vertreiben auch unsere Kaffeebohnen online, nennt sich die inklusive Bohne. Und Ziel von Anfang an war, dass die Steuerberater, die Rechtsanwälte, die Ärzte, die Unternehmen, die Hotels mit der Bar, einfach, dass die sagen, hey, wir kaufen die inklusive Bohne, ist ein Top-Café, ist natürlich nicht günstig, ist ein Bio-Café, aber ich sag mal ein Spezialitäten-Café. Und für Großabnehmer gibt es immer auch eine Sonderkondition. Schlichtweg, die uns einen Kaffee beziehen, um ein Statement zu setzen. Haben extra so kleine Aufsteller gebastelt, steht drauf, wir unterstützen Coffee, Brownies und Downies. Also das heißt, ich kann ja auch eine Geschichte erzählen. Ja, du gehst zum Notar, da steht das Ding, möchten Sie einen Kaffee trinken? Ist übrigens Inklusionsbetrieb aus Hessen, die ersten Privatwirtschaftler in Oberursel, die das machen. Ein bisschen verrückt, die beiden, aber das ist echt genial. Also es war ja eine Geschichte, wo das im Jahr kostet dann dich das vielleicht irgendwie 400 Euro mehr. Nicht der Rede wert. Überhaupt nicht der Rede wert. Kann ich feststellen, dass bislang viele mitmachen? Überhaupt nicht.
Nicht?
Null. Null. Ich glaube, ein gutes Netzwerk zu haben. Ja.
Ja.
Ich war viel unterwegs und kenne viele Leute. Ich habe bislang über 150, 200, 300, mehrere tausend Leute angeschrieben, die ich gut kenne. Bislang macht eine Hotelkette aus München mit, ich werbe an der Stelle, Limehome, die im Headboard das einsetzt. Unser Ziel ist ja gar nicht, in die Kaffeemaschine des Gastes zu kommen. Viel, viel zu teuer dafür. Ne? Da wird der normale Kaffee ausgeschenkt, außer ich bin irgendwie ein Spezialitätenrestaurant. Wir haben auch ein, zwei weitere, die schon zugesagt haben, kann ich noch nicht nennen, schreibe ich dann irgendwann in die Kommentare runter, wenn wir die Lieferung rausgeschickt haben. Aber wir haben die absurdesten Absagen bekommen im Sinne von, wir haben dich in einen Kaffee-Pitch mit aufgenommen, aber ein anderer Kaffee hat uns noch besser geschmeckt, wo ich sage, ja Freunde.
Die haben das dann nicht verstanden, worum es geht.
Null. Ja, andere, die sagen, ja, eine Rechtsanwaltskanzlei, ja, top profitabel, die sagen, ja, wir sind nur rund 50 Mitarbeiter, der Kaffeekonsum ist bei uns nicht hoch genug. Freunde, genau um euch geht's. Ihr nehmt 5 Kilo im Monat ab, mehr ist es nicht. Macht.
Also das haben wir super engagiert. Wie komme ich jetzt an diesen Kaffee? Also uns hat jetzt ein Unternehmen.
Downies.de, Shop noch aufklicken, bestellen, sonst E-Mail mir schicken für die Großabnehmer.
Super. An dieser Stelle.
Nochmal ganz kurz, wirklich als Kritik. Die Anzahl der Schulterklopfer ist enorm hoch. Mensch, Roland, Max, geil, dass ihr das macht. Klammer auf, toll, dass andere euch hoffentlich irgendwann unterstützen. Nein, wir müssen bewusste Kaufentscheidungen treffen. Wir bieten quasi den gleichen Kaffee an. Top-Kaffee, Bio-Qualität, sieht super aus, schmeckt super, wie andere Spezialitäten. Der gleiche Preis und es ist noch Inklusion. Und keiner macht mit.
Ja, traurig.
Mein Sohn hat sich nicht ausgesucht, schwerbehindert zu sein. Kein Mensch hat gesagt, Achtung, ich will. Wenn wir als Gesellschaft es nicht verstehen, dass wir bewusste Entscheidungen treffen müssen, und Achtung, die Entscheidung ist nicht teurer. Also natürlich sind wir bei uns auch im Café vor Ort, wir sind ein bisschen mehr im Premium-Segment angesiedelt, aber wir sind nicht die allerteuersten. Das heißt, du kannst Kaufentscheidungen treffen. Wo gehst du hin?
Das heißt, wir müssen noch mehr daran arbeiten, die Menschen noch sensibler dafür machen.
Nein, ich glaube, wir müssen teilweise auch den Menschen einen Spiegel vorhalten. Wir müssen Menschen schon auch einen Spiegel vorhalten und sagen, hey, hör mal zu, Schulterklopfen ist toll und deine Antwort hierauf ist echt, echt armselig.
Ja, auf der einen Seite ja, aber wir wollen sie ja gewinnen für uns. Wir wollen ja auch nicht zu, das ist meine Erfahrung, wenn man zu missionarisch auftritt in Sachen Inklusion, machen die Menschen dicht. Du musst sie abholen und irgendwo ein Interesse wecken.
Ja, und ich meine, da bin ich völlig bei dir und sozialromantisch darfst du es auch nicht machen. Am Schluss muss es gut sein, ja, sonst kommen die Leute genau einmal zum Kaffee trinken. Ja. Aber ganz ehrlich, und da will ich jetzt nicht falsch rüberkommen an der Stelle und die Leute mögen mich in ihren Kommentaren auf Ewigkeit verdammen und als Arsch darstellen, das ist mir völlig egal. Ich glaube, wir machen das schon ziemlich gut. Ich glaube, wenn die Kunden alle sagen, es ist ziemlich gut, ja, wir sind gerade dabei, die Quadratur des Kreises zu versuchen. Ein sich selbst tragendes Inklusionskonzept im Herzen der Gesellschaft, hochwertig, tolle Menschen, Jobs, Mindestlohn, das macht in ganz Deutschland keiner. Wir sind auf Tagesschau, Hessenschau, NTV. Ich glaube, wir machen das ziemlich gut.
Du hast das gerade schon einmal angesprochen mit dem Franchise-System. Also du bietest das auch schon offiziell an?
Genau, bieten wir an. im Endeffekt haben, also ich für jede Woche bestimmt 2 oder 3 Telefonate dazu, also ganz viele Anfragen, super. Ich bin jetzt mal sehr flapsig, sind natürlich super viele Anfragen dabei von Leuten, die da super interessiert sind, aber ich sage jetzt mal schlichtweg vielleicht die Falschen dafür sind. Also ich überspitze jetzt sehr und nicht falsch verstehen, er Kfz-Mechaniker, sie Krankenschwester, sind 55, wollen in ihrem Leben nochmal was anderes machen, sie wollen so ein Café eröffnen. Wo wir sagen, hey, genial, dass ihr euch dafür interessiert, ihr habt keine gastronomische Vorerfahrung und ihr habt das Geld dafür nicht. Ja, am Schluss, du musst Unternehmer irgendwo sein, du musst das Geld dafür haben und du musst Gastronomie dafür können. Ja, und kann ich jetzt, also gerne auch gemeinnützige Werkstätten, Stiftungen, Vereine, sprecht uns an, wunderbar. In vielen Fällen wird man vielleicht sogar eine bessere Umsatzversteuerung hinbekommen, weil es gibt Freigaben von Finanzämtern, dass du alles nur zu 7% Umsatzsteuer machen kannst, also auch Getränke und nicht zu 19%. Das heißt, du hast da nochmal so eine Abdicht Gewinnsprung im System drin. Du musst nicht Privatwirtschaftler sein, bloß weil wir es so gemacht haben. Aber kann ich sagen, also wir haben ein paar Interessierte, die sich es anschauen. Wir haben auch die Hoffnung, dass wir dieses Jahr noch was abgeschlossen bekommen. Und zwar auch klar, das wird lange dauern. Aber wir können jetzt nicht feststellen, dass die Deutschen gerade super Entrepreneure sind und dass sie uns die Bude einrennen. Ja, weil das Thema dann auch vielleicht nicht so die Bedeutung hat. Und du musst natürlich schon auch, ich sag mal, viele Attribute mitbringen, die dann, ich sag mal, die Zielgruppe sehr stark verkleinern. Aber ich kann beispielsweise nur sagen, hey, wenn du eine kleine Hotelkette bist, ein kleines Gastrounternehmen, so ein bisschen der Local Hero in, keine Ahnung was, Bamberg oder wie auch immer, in so Mittelstädten, ja, deswegen sind wir auch in Oberursel und nicht in Frankfurt. Die Strahlkraft lokal muss da sein. Wir haben bestimmt Stand heute 350 Bewerbungen bekommen von Menschen mit und ohne Schwerbehinderung. Wir werden überrannt. Also wie viele Bewerbungen kriegt denn der normale Gastronom dieser Tage?
Der glaubt ja Fachkräftemangel in dem Bereich auch.
Ja, Achtung, Arbeitskräfte, nicht nur Fachkräfte, sondern auch ganz normale Arbeitskräfte. Ja, deswegen haben wir unser System ja so aufgebaut. Wir brauchen ja nur Arbeitskräfte und 1, 2 Gelernte, die den Rahmen machen dafür. Ja, quasi systemgastronomischer Ansatz. Das heißt, zurück zum Thema, normale Gastronomen kriegen im Schnitt 0 Bewerbungen. Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber viele sind es überhaupt nicht. Wir kriegen viele. Du kannst dir gleichzeitig auch die Strafabgaben sparen dafür, dass du keine Schwerbehinderten einstellst. Mach daraus das Azubi-Projekt, ja, wo die Azubis das mit einer Seniorenkraft zusammen aufbauen. Du kannst unglaubliche Strahlkraft entwickeln an der Stelle. Und das mit einem Konzept, das sich selber trägt und ich sogar nochmal die Strafabgaben mir spare, also kann sich jeder errechnen, rund 200 Mitarbeiter, normales Unternehmen, ohne Schwerbehinderte zahlst du so um die 50.000 Euro Strafabgaben pro Jahr.
Wo fließt das Geld hin?
Ja, das sind diese Töpfe, die dann bei den Landeswohlfahrtsverbänden und Integrationsämtern dafür da sind, diese Investitionskostenförderungen zu bezahlen oder diesen sogenannten besonderen Aufwand. Also du kriegst nochmal eine Monatspauschale, nicht für den schwerbehinderten Mitarbeiter, sondern für den Kollegen, der den Schwerbehinderten quasi anleitet und dafür dann weniger Zeit hat, seine normale Arbeit zu machen. Ja, das ist dann nochmal ein monatlicher Betrag von 300 bis 500 Euro, ganz grob obendrauf pro schwerbehinderten Kopf, den du bekommst. Insofern, so speist sich das System. Eine Krux ist auch Bürokratie. Jedes Bundesland ist anders aufgebaut.
Ja.
Die Fördertöpfe sind überall verschieden. Dazu kommt noch die Agentur für Arbeit, die teilweise nochmal regional aufgestellt ist. Also wir haben Kontakt mit 2 Agenturen für Arbeit, die völlig unterschiedlich und losgelöst voneinander argumentieren und dir Förderhöhen vorschlagen. Und da ist es zum Teil so, in Gesprächen haben wir herausgefunden, deswegen nenne ich absichtlich den Namen nicht von den Agenturen für Arbeit, vielleicht sollte ich es nennen, weil es wirklich teilweise so schade ist. Da kriegst du ein Förderangebot von den Menschen, für den du normalerweise 70% Förderung bekommen solltest. Das heißt 50% take it or leave it, der Lohnkosten für ein Jahr. Vielleicht auch länger, aber in diesem Fall ein Jahr. Wo dann sagen, ja, warum hin und her? Und dann die Aussage am Schluss ist, naja, ich darf es offen nicht sagen, ist aber so, ich gehe damit zu meinem Chef. Der Chef schaut sich's an, guckt, wie viel Geld haben wir noch da, legt eine Zahl fest. Wir haben da drin wenig bis gar keine Erfahrung. Take it or leave it. Also wir brauchen, also allein dieser Ansatz, also bis wir verstanden haben, Welche Förderprogramme funktionieren? Und das wissen selbst die Vertreter des Systems kaum. Wir haben kaum Leute kennengelernt im kompletten Inklusionssystem, die überhaupt die Gesamtzahl der Fördertöpfe und Programme verstanden haben, wie sie funktionieren. Da ist es dann, also wie sollst du denn das als unwissender Arbeitgeber können? Also eine unserer politischen Forderungen ist, neben diesem Überdenken des besonderen Kündigungsschutzes, nicht im Sinne von abschaffen, sondern wir müssen es anders machen. Wir müssen vielleicht sagen, dass Inklusion für viele Personengruppen nicht das sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnis ist, sondern vielleicht ein anderer Weg in eine faktische Teilhabe, ist eine andere politische Forderung, die wir haben. Wir brauchen einen Fördermanager für die Unternehmen, der alles macht. Wir brauchen schnelle Zusagen, also sofortige Zusagen, weil ich kann ja erst einen Mitarbeiter einstellen, wenn ich weiß, dass die Förderungen greifen. Und das System im Moment ist so, du sollst ihn einstellen und hinterher kriegst du dann irgendwie die Förderung teilweise erst raus. Also absolut absurd.
Oder auch nicht.
Oder eben auch nicht und dann musst du dich wieder trennen und so weiter. Also macht alles keinen Sinn. Also wir brauchen einfach eine andere Herangehensweise und vielleicht auch nochmal die Programme sind dann alle unterschiedlich. Also es gibt sogenannte berufsintegrierte Arbeitsplätze, wo dann praktisch die Menschen der Werkstätten in die Unternehmen rein verliehen werden. Also vom Grunde her auch ein richtiger Ansatz. Da sind dann aber die Förderhöhen nicht hoch genug an der Stelle, dass sich's finanziell lohnt, weil ich bin offen, ohne die hohen Fördersätze von 70-75% rechnet sich bei uns dann überhaupt nichts mehr. Die brauchen wir, weil es amtsdeutsch Minderleister sind in vielen Bereichen, Kollegen mit Schwerbehinderung.
Kostet ihr dann trotzdem Mindestlohn?
Genau, die sind auf Mindestlohn bei uns, aber witzigerweise bezogen auf diesen besonderen Aufwandsausgleich, den ich vorher beschrieben habe, die 300 bis 500 Euro. Wenn du einen berufsintegrierten Arbeitsplatz machst, also einen Außenarbeitsplatz, ist das dann nicht mehr eine Kopfpauschale, sondern wird dann gemäß Voll- oder Teilzeit angerechnet. Also das heißt, da die Programme alle wieder unterschiedlich. Und da brauchen wir uns nicht wundern, dass es nicht funktioniert.
Und der Ausgleich findet dann statt über die Grundsicherung. Ich meine, das sind ja auch Riesentöpfe. Die Grundsicherung könnte man sich in dem Moment auch sparen, wenn man Mindestlohn zahlt.
Also am Schluss ist es so, es ist alles günstiger, wenn es im ersten Arbeitsmarkt funktioniert, zu betriebswirtschaftlich orientierten Punkten. Und zu diesem Punkt, da haben wir vielleicht eine unterschiedliche Meinung. Also die Werkstätten, wie sie so aufgebaut sind im Moment, zahlen ja keinen Mindestlohn, weil sie dort sagen, unser Ziel ist quasi im Sinne einer Reha-Maßnahme Menschen an den ersten Arbeitsmarkt ranzuführen und transferieren. Deswegen, ich kann die Kritik verstehen, gerade von dem Hintergrund, also Transferquote in den ersten Arbeitsmarkt liegt bei 0,5% deutschlandweit. Und die Taschengeldpauschale Vollzeit sind um die 200, 250 Euro. Ich sage es mal so rum, wenn in den Werkstätten Mindestlohn bezahlt würde, würde gar niemand mehr in den ersten Arbeitsmarkt wechseln. Und ich glaube tatsächlich, dass eben in der, ich sag mal, Detailbetrachtung, einmal ist es eben ein Förderkonzept, wo Leute Wegegelder bekommen, die übernommen werden, die Grundsicherung bekommen, dann obendrauf ein Taschengeld gegenüber, du bekommst Mindestlohn und musst davon alle Abgaben selber bezahlen. Am Schluss ist der Unterschied faktisch gar nicht so groß und gar nicht so hoch. Das ist, wurde mal errechnet, sind so 200, 300 Euro Unterschied im Monat. Macht natürlich im Kopf was mit den Leuten. Ja. Deswegen, ich würde vorschlagen, das System eben nicht singulär zu ändern, sondern wir müssen es grundlegend verändern. Wir müssen grundlegend eine neue Herangehensweise finden für dieses ganze System. So wie wir es jetzt machen, werden wir keine Veränderung sehen.
Du bist jetzt 47 Jahre alt. Das heißt,
ich fühle mich älter, aber ja.
Die nächsten 20 Jahre, was stellst du dir da vor? Willst du dieses Unternehmen Coffee, Brownies und Downies noch weiter ausbauen? Oder hast du noch viele andere Pläne? Du bist ja ein Macher, du bist ja ein Entrepreneur, du willst ja was bewegen.
Ich mache auch ein paar andere Dinge noch nebenher. Also ich sage es mal so, sowohl der Roland als auch ich, wir haben jetzt viel privates, persönliches Geld in die Hand genommen, das aufgebaut und es funktioniert. Wir hoffen tatsächlich, dass wir Franchise-Nehmer finden, die hier mitmachen und eben auch verstehen, dass wir jetzt schrittweise das aufbauen müssen. Ja, also wir sind nicht auf dem McDonald's-Niveau im Sinne von hier ist alles und let's go, sondern da müssen Dinge dann auch miteinander noch besprochen werden, was ja ganz normal ist. Aber unsere Hoffnung ist schon da, dass das funktioniert. Und ein Beispiel, wir gründen neben dem Franchise-Nehmer, den wir in Oberursel ja haben, der ist ja auch ein Franchise-Nehmer unseres eigenen Franchise-Gebers, wegen dem Markennamen und so weiter. Ja. Und daneben gründen wir gerade einen Verein mit der Satzung, Arbeit für Menschen mit Schwerbehinderung zu fördern und Unternehmen zu helfen, die diese Arbeit anbieten. Was meinen wir damit? Einerseits wollen wir Mehrkosten von Franchise-Nehmern irgendwie versuchen auszugleichen, indem wir Spenden einsammeln, ja, dafür, dass wir eben Integrationsfachdienste beauftragen müssen und so weiter. Einfach, dass wir möglichst viel finanzielle Stabilität hier reinbekommen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich ein Riesending, wenn wir es schaffen, aus so einem Förderverein, ich sage jetzt mal, einen Expansionsmitarbeiter bezahlen können, der halt sein Geld kostet im Jahr, der dann tatsächlich diese Expansion mit Franchise-Nehmern auch begleiten kann. Weil ich bin ganz offen, und es soll jetzt nicht doof klingen, sowohl der Roland als auch ich sind dafür zu teuer. Ja, also ich habe einen Jahresgehalt gehabt von X, kann sich jeder überlegen, mal googeln, was du als Chef einer Hotelkette bekommst. Es war weniger. Aber es war trotzdem ziemlich gut. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Deswegen habe ich auch das Geld, um sowas zu machen an der Stelle. Aber wir haben halt jetzt eben nicht mehr das Geld, jetzt das noch weiter zu treiben und zu sagen, Achtung, hier sind jetzt nochmal die nächsten 70.000 Euro All-In-Jahresgehalt von Expansionsmanager oder was das kostet. Also da ist einfach die Hoffnung, Leute finden, die mitmachen, die vielleicht sagen, hey, persönlich können wir es nicht, aber wir haben eine Stiftung. Hier sind, ich sage jetzt irgendeine Zahl, hier sind 200.000 Euro. Holt befristet für 2 Jahre einen Expansionsmanager rein und schaut, was ihr hinbekommt. Genial, sprecht uns an. Gebt uns das Geld.
Genial, sehr gute Ideen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Max, für das gute Gespräch. Danke den Zuhörern, dass sie uns gefolgt sind durch diese Reise, die du gegangen bist in den letzten Jahren, den neuen Ideen mit deiner Vision. Deinem Partner Roland Braser, deine Familie, dein Sohn, eure Frauen, die das ja auch mitgetragen haben. Es muss immer Menschen geben, die Ideen und Visionen mittragen und die auch das fühlen können. Ja. Und wenn sich Menschen, die uns zugehört haben, für euch interessieren, was können sie jetzt machen? Call to Action.
Call to Action. Also zuerst ein Dank von meiner Seite aus an dich, dass du uns die Plattform gibst. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich möchte mich auch bei allen bisherigen Partnern bedanken. Also gerade im Ausbau des und Aufbau des Unternehmens haben viele Unternehmen uns Top-Preise auch angeboten. Deswegen super, da haben wir viel Unterstützung schon erfahren. Ich möchte auch insbesondere unserer Betriebsleiterin, der Katrin und ihrem gesamten Team wollen wir uns bedanken, möchte ich mich nochmal bedanken, weil die machen das echt saugut, ja, Punkt. Ja, einfach genial machen die das. Und ohne die wird es nicht gehen, insofern vielen Dank. Also Call to Action, ich bin ganz, ganz platt. Punkt Nummer 1, komm vorbei, komm zum Essen, trink nicht nur einen Kaffee, der Gastronom braucht den großen Bon, das ist hohe nominale Profitabilität, komm zum Frühstück, komm zum Mittagessen, wir haben Waffeln mit Räucherlachs und Radieschenfrischkäse, wir haben wechselnde Tagesgerichte, wir haben Club-Sandwich, unsere Brownies sind geil, wir machen jetzt Rührei noch zum Frühstück. Also es schmeckt gut, das sieht man auch meinem strengen Übergewicht an, es schmeckt sehr gut, kommt vorbei. Immer nur 2. Ja. Ob in Oberursel, in Frankfurt, in Hessen, in Deutschland, ist mir völlig wurscht. Geht bei uns in den Shop coffeebrowniesanddownies.de, da findet unseren Shop und kauft Kaffeebohnen. Und zwar brauchen wir Dauerabnehmer, die einfach sagen, Max, liebes Coffee Brownies and Downies Team, schickt uns jeden Monat 15, 20, 50, 100 Kilo, whatever it takes. Wir räumen dafür natürlich gerne Sonderkonditionen ein, wenn Leute wirklich eine größere Bestellung tätigen. Am besten eine E-Mail mir schicken, max@coffeebrowniesanddownies.de. Ich bin ganz offen, nur mit Umsetzen funktioniert Inklusion im ersten Arbeitsmarkt. Sonst geht's halt nicht. Da haben wir echt noch Bedarf. Und darüber hinaus, schreibt uns gerne an, schreibt nicht gerne an, sonst auf LinkedIn anpingen, wenn das jetzt alles zu schnell ging. Wer spenden möchte in unseren Verein rein, dann kann sich gerne melden. Gibt es auch eine lecker Spendenquittung an der Stelle, ist ja ein gemeinnütziger Verein. Viele Unternehmen haben Spendenbudgets und wenn wir es schaffen, da einfach jetzt Geld zusammenzukratzen, dass wir sagen, mit einer gewissen Fristigkeit hauen wir weiter auf der Pauke rum, bis wir es geschafft haben, weitere Partner zu finden, die das weitertragen. dann super, das dauert ja nicht alles, bis ich dann die Investitionsentscheidung getroffen habe, die Anträge gestellt habe, die Immobilie gefunden habe, die muss umgebaut werden, die muss eröffnet werden und so weiter. Das ist ja nichts Schnelles. Deswegen, ne, wir sind jetzt im Monat 6. Gerade ist es vielleicht auch vermessen, den Wunsch zu haben, dass wir schon viel weiter sind. Aber meine große, 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 große Bitte ist schlichtweg, wir müssen diesen Schritt von Call to Action jetzt hinbekommen.
Ja.
Weil ich bin auch ganz offen, wenn wir es nicht hinbekommen mit dem, was wir aufgebaut haben, dann ist meine Hoffnung gering, dass andere das hinbekommen. Letzte Bitte, und das ist wirklich der Endgegner der Bitten quasi oder das Ziel aller Bitten. Wir möchten in den politischen, gesellschaftspolitischen Diskurs. Ich habe mal als einen meiner größten Wünsche gesagt, die ich habe mit diesem Projekt, natürlich haben wir gesagt, in die 100 Niederlassungen in Deutschland, 100 Filialen, ne, weil man nicht 42 sagt, 100 klingt geil, wäre geil, 100 mal 10 Leute, Schwerbehinderung, Mindestlohn, unbefristet. Super, haben wir dadurch was verändert? Nee, haben wir überhaupt nicht. Was wir wollen ist, meine Hoffnung wäre, sonntagsabends mal bei Anne Will auf der Couch zu sitzen und drüber zu diskutieren, über Inklusion im Arbeitsleben, was wir denn tun müssen. Ich kann daran nicht scheitern, Anne Will gibt es nicht mehr im deutschen Talk-Format, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Ob ich zum Herrn Lanz will, weiß ich nicht, aber selbst zu dem will ich hingehen. Wir müssen über dieses Thema diskutieren. Ja, ich war im Bundestag, habe mit Abgeordneten gesprochen. Da ist halt die große Herausforderung, das sind oftmals über die sozialen Schienen in die Politik gewachsene Menschen, finde ich absolut super, setzen sich für andere Menschen ein. Wenn ich dann mit einer gelernten Altenpflegerin oder einem studierten Sozialpädagogen, und ich bashe diese Leute nicht, ich erkläre es nur, ich setze ein Verhältnis, über betriebswirtschaftlich sich selbst tragende Konzepte rede, als Lösung für Inklusion, ist vom Grunde her nicht viel Verständnis erstmal da. Weil alle immer sagen erstmal, was, ihr wollt auf dem Rücken von Schwerbehinderten Geld verdienen, ihr wollt ihr ausnützen. Wo ich sage, Achtung, bloß weil ein Mensch schwerbehindert ist, hat er auf einmal nicht das Recht, in einem normalen Unternehmen zu arbeiten? Ich habe das selber im eigenen Freundesfamilienkreis erfahren, wo ich Vertretern aus Sozialbranchen dann das Konzept vorgestellt habe, war die Antwort, und was passiert denn mit dem Geld, das ihr verdient, wenn ihr Gewinn macht? Kriegen das dann die Schwerbehinderten? Da bin ich mal ganz offen. Vielleicht aber auch nicht, wie in einem normalen Unternehmen. Also wir haben uns schlichtweg für die soziale Marktwirtschaft in Deutschland entschieden und selbst die steuerrechtliche Grunddefinition eines Unternehmens ist eine Gewinnerzielungsabsicht.
Ja.
Und das ist der Krux nochmal zusammengefasst in Deutschland. Wenn wir glauben, dass Inklusion wie alle anderen sozialen Themen nur durch ein Zuschütten mit Geld und eine Sozialromantik funktionieren sollen, dann sind wir auf dem Holzweg, dann wird es nicht klappen.
Ihr seid ein großes Vorbild. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Max. Und für dich, lieber Zuhörer, wenn du dich dafür interessierst, ich verlinke alles unten unter unserer Sendung. Coffee Brownies, Instagram und wo ihr vor allen Dingen auch den Kaffee kaufen könnt für euer eigenes Unternehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, lieber Max. Und ganz, ganz viel Erfolg dir und dem gesamten Team von Coffee Brownies and Donies. Danke.
Vielen Dank, ich freue mich auf euren Besuch bei uns im Café.
Auf jeden Fall kommen wir vorbei. Danke, ciao.
Das war Hello Heroes mit Anushka Bayer. Danke, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast, teile ihn mit deinen Freunden und bleib neugierig auf die nächste Folge. Bis bald bei Hello Heroes.